Und willkommen bei
Kohle,
Zwischen Kohle
Currywurst
und Mord. Ich habe einen Fall. Ja, den Fall hatten wir vor 2 Jahren mal so ähnlich kurz angerissen, weil es zu einer Mordserie gehört, die ungeklärt ist und immer noch mit hoher Belohnung versehen ist. Insgesamt sind jetzt für diesen Fall 25.000 Euro Belohnung und mit dem anderen Fall zusammen sind nochmal 7.500, zusammen 32.500. Wer vielleicht sich erinnern kann, aber wir müssen eine Zeitreise machen. In eine Zeit, die lange vorbei ist, und zwar zum 20. Mai 1986. Weißt du noch, was du da gemacht hast?
Da war ich noch nicht geboren.
Und das wird den meisten unserer Hörer genauso gehen. Ja, also am 20. Mai 1986, da sitzt in seinem Kinderzimmer ein 10-jähriges Mädchen auf dem Fußboden und spielt. Und sie spielt Puppen, neben ihr ist ihr Bruder, der ist 11, er spielt Lego. Mama ist gerade auf dem Weg zum Einkaufen und der Vater ist noch auf der Arbeit. Die zwei sollen einen Augenblick allein im Zimmer spielen. Es geht nur um ganz kurze Zeit, bis die größeren Geschwister wiederkommen. Denn die Familie Möller hat 12 Kinder. Das stelle ich mir sehr turbulent vor.
Aber Möller ist auch so ein Allerweltsname, so Möller-Meyer-Schmidt, sagt man doch.
Genau, gibt's überall, ne? Genau. 12 Kinder haben sie und das Mädchen Martina sitzt also da und man ist eh im Haus selten alleine, weil immer irgendwer kommt und immer irgendeine Tür sich öffnet. Und Martina ist die Jüngste und sitzt da also und plötzlich wird es 3 Uhr. Martina springt auf. Ich muss jetzt gehen, sagt sie. Und dann dreht sie sich um und läuft raus. Ihr Bruder ist überrascht und ruft ihr hinterher, wo willst du denn hin? Aber Martina antwortet nicht. Sie läuft einfach los. Erstens soll sie nicht nach draußen, und das weiß sie auch, und zweitens ist es auch untypisch für sie, dass sie nicht antwortet. Sie läuft schnell raus, durch den Vorgarten durch, auf die kleine Straße, auf der die Kinder sonst immer spielen. Der Weg heißt Weimanns Weg. Und zwar sind wir jetzt in einer Stadt, die am westlichsten Rand des Ruhrgebiets liegt, in Neukirchen-Flüen. Und Neukirchen-Flüen hat ja einen Stadtteil, nämlich Neukirchen, der von der Industrie geprägt ist, und einen Flüen, der so eher Naherholungsgebiet für die Region ist. Also viele Duisburger fahren dahin und Mörser. So ein bisschen Naherholung, weil die so ein bisschen attraktive Waldgebiete haben und schöne Landschaft und Schlösser. Und also es ist eigentlich eine hübsche Gegend. Martina wohnt jetzt zwar in Neukirchen, aber auch schon am Rand. Und die Nachbarstadt, die nur wenige Meter beginnt, ist Krefeld. Und dazwischen liegt sozusagen das Gebiet der Nieperkuhlen. Das ist auch wieder so ein Freizeitgebiet. Das sind so Seen und alter Rheinarm, wo man segeln kann und andere Sachen machen kann. Und all dies führt dazu, dass da auch viele Fremde sind. Martina wohnt also auf so einer kleinen Stichstraße und dieser Weimannsweg, der führt, wenn man von Martinas Haus auskommt, auf der linken Seite zur Hauptstraße und auf der rechten Seite führt er direkt ins landwirtschaftliche Gebiet rein. Und zwar nur wenige Häuser, weil das sozusagen die letzte bewohnte Straße ist, bevor Acker, Wiesen und Felder beginnen. Und nicht weit von der Martina kann man auch sehen, ist der Reitstall Neukirchen-Flüen. Und den kann sie von ihrer Straße aus sehen. Martina läuft also jetzt in Richtung Äcker und Wiesen und eigentlich in Richtung Reitstall. Dieser Weg ist für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Alle anderen dürfen da nicht lang. Ich selbst bin ihn natürlich schon lang geritten, klar. Martina ist 10. Sie ist sehr zierlich. Sie wirkt jünger. Von ihrer ganzen Art könnte man die auch für 7 oder 8 halten. Sie hat eine sehr helle Haut und sehr helle blonde Haare. So Schulter, so ohrenlang sind eigentlich. Sie trägt auch einen trendigen Schnitt aus den 80ern. Und das helle Blond ist schon sehr auffällig an ihr. Sie hat ein ganz liebes Gesicht und hat an dem Tag Jeans und T-Shirt an. Dabei wird sie auch noch von jemandem gesehen, von weitem, der ruft Martina, wo willst du hin? Weil sich auch die Nachbarn denken, komisch, dass die da reinläuft. Doch Martina antwortet nicht und läuft. Ein völlig unbekanntes Ziel. Der Weg könnte jetzt entweder zum Reitstall führen. Er führt jedenfalls ein gutes Stück parallel der Autobahn Duisburg-Venlo, bevor er dann abknickt auf den Reitstall. Sie könnte aber auch noch ein Stückchen weiter geradeaus laufen und dann durch eine Unterführung gehen unter die Autobahn und würde dann eher in Richtung Flüen laufen. Aber auch in Wiesen und Felder. Da kommen auch keine Häuser mehr. Irgendwann kommen die Eltern nach Hause und fragen den Bruder, wo ist Martina? Und er sagt, tja, die musste noch mal weg. Ja, wohin? Das kann er nicht sagen. Und die Eltern denken sich, dass sie die Martina zwar jetzt nicht auf der Straße sehen, aber sie kann ja nicht weit sein. Würdest du als Mutter doch auch denken, ne? Wenn du so ein kleines Häuschen hast.
Ja, und so 1986, das ist eine andere Zeit. Da kannst du halt im ländlichen Gebiet deine Kinder auch mal rausschicken.
Ja, das denke ich auch. Die spielen eh immer draußen vor den Häusern. Ja, um 18 Uhr ist es dann Zeit fürs Abendessen. Es sind also jetzt schon 3 Stunden vergangen. Und sie decken alle zusammen den Tisch und ein Platz bleibt leer. Die Mutter sagt, jetzt müsste Martina aber kommen. Und andere sagen, also typisch ist es für Martina aber nicht. Martina ist sonst ein absolut zuverlässiges Mädchen und die weiß natürlich, dass es immer um 18 Uhr Abendessen gibt. Aber sie kommt nicht. Um 19 Uhr sind die Eltern halt verzweifelt und gehen zur Polizei. Man denkt sich natürlich nicht im landwirtschaftlichen Gebiet oder ländlichen Gebiet, dass sowas passiert. Und die Familie fragt sich halt jetzt, ob die Martina bei irgendeiner Freundin sein könnte und dort die Zeit vergessen hat. Würdest du auch so machen, ne? Überall rumfragen, haben die auch gemacht. Hat aber nichts bewirkt und die machen sich jetzt sehr große Sorgen.
Also, so wie du das gesagt hast, wohnen die ja in einer Gegend, wo die Nachbarn quasi sehr aufeinander achten. Das bedeutet, eigentlich hätte jeder etwas mitkriegen müssen oder beziehungsweise irgendjemand.
Ja, eigentlich schon, ne? Während die Polizei jetzt mit dem Streifenwagen da lang fährt, sie fährt allerdings nicht ins landwirtschaftliche Gebiet, sondern sie fährt die Straßen auf und ab und in Richtung Neukirchen und in Richtung Flüen, gehen die Nachbarn, die Kinder gehen von Haus zu Haus, klingeln bei jedem und fragen jeden Nachbarn, ob sie die Martina gesehen haben. Und auch da kommt wieder raus, dass es mehrere Nachbarn gibt, die gesehen haben, wie die Martina mutterseelenalleine diesen Weg in Richtung, ja, offenbar erstmal, was so zu sehen war, in Richtung Reitstall langgelaufen ist. Mittlerweile sind auch mehr Eltern von der Arbeit heimgekommen, also auch aus den Nachbarhäusern. Und alle sagen dasselbe. Sie haben die Martina ganz kurz draußen gesehen und sie ist in diese Richtung gelaufen, aber sonst können sie eigentlich nichts dazu sagen. Die Verwandtschaft wird abtelefoniert, die Krankenhäuser völlig ergebnislos. Also da tut sich nichts. Dann ist der nächste Morgen, der 21. Mai 1986. Die Eltern rufen wieder die Polizei an und fragen, ob es was Neues gibt, aber das ist nicht der Fall. Sie haben mittlerweile die Schule angerufen, alle Mitschüler angerufen, kein Ergebnis. Martina ist nicht mehr aufgetaucht. An diesem Vormittag geht jetzt die Polizei wieder von Haus zu Haus und fragt jetzt jeden Anwohner einzeln. Und tatsächlich gibt es jetzt noch neue Zeugen. Mehrere Anwohner sagen jetzt, dass sie Martina an dem Nachmittag gesehen haben. Ein Mädchen, mit dem Martina sonst immer spielt draußen, hat um kurz vor 3 Uhr oder wenige Minuten vor 3 beobachtet, wie Martina mit einem fremden Mann gesprochen hat. Den Mann hat sie noch nie zuvor hier auf der Straße gesehen. Und dann ist Martina mit dem Mann ein Stück mitgegangen. Der Unbekannte hatte ein dunkelgrünes Auto, entweder einen Opel oder einen Audi. Der kleinen Zeugin ist das schon komisch vorgekommen, weil fremder Mann, das ist da kennt jeder jeden auf dieser kleinen Straße und das ist schon komisch. Und eine andere Nachbarin hat es auch beobachtet. Diese aber hat sich nicht das Geringste dabei gedacht, denn später um 18 Uhr hat sie die Martina nochmal gesehen. Da sind ja nun schon wieder 3 Stunden danach. Martina lief eilig nach Hause, weil sie wohl weiß, um 18 Uhr ist Abendessen. Und wenige Augenblicke vorher lief sie sehr schnell die Straße, den Weimannsweg entlang. Dabei hat sie auch noch ein draußen spielendes Mädchen getroffen, das sich auch noch erinnert, dass die Martina sehr eilig und ohne anzuhalten in Richtung nach Hause lief. Und deshalb glauben auch alle Zeugen, dass alles in Ordnung ist. Doch mal zu Hause ist Martina nicht angekommen. Aber kurz nach 18 Uhr berichten Zeugen, dass sie das Mädchen gesehen haben, aber nicht zu Hause, sondern wieder mit dem fremden Mann und dem grünen Auto. Doch diesmal ist die Situation noch ungewöhnlicher, denn Martina läuft einfach geradeaus, und zwar von zu Hause weg, während er im Auto sitzt, mit geöffneten Fenstern, langsam im Schritt neben ihr herfährt. Das wird nicht nur von den spielenden Kindern auf der Straße beobachtet, sondern auch von einer direkten Nachbarin der Müllers. Die guckt nämlich gerade oben aus einem Fenster ihres Hauses raus auf die Straße, und ihr kommt das Ganze so komisch vor, dass sie der Martina nachruft: Martina, wo willst du denn hin? Martina reagiert nicht, obwohl sie den sehr lauten Ruf der Nachbarin gehört haben muss. Dieser Frau fällt jetzt auf, dass Martina die ganze Zeit mit dem Mann spricht. Also nicht der Mann mit Martina, sondern sie mit ihm. Das ist ja erstmal ungewöhnlich, ne? Also Martina ist als schüchtern bekannt. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass der die vielleicht was gefragt hat oder so, ne?
Ja, aber was macht er mit ihr, wenn sie so zuverlässig ist und quasi gerade auf dem Nachhauseweg war, ihre Meinung geändert haben muss und wieder in die entgegengesetzte Richtung läuft? Was hat er ihr versprochen oder was hat er zu ihr gesagt?
Genau, ne? Das ist ja eine gute Frage. Also ja, also dass sie antwortet und redet die ganze Zeit, und er fährt, während sie redet, mit geöffnetem Fenster neben ihr her. Irgendwann ist die Straße zu Ende und keiner hat weiter gesehen, was nun passiert ist. Aber es ist zu vermuten, dass er ihr, wie du schon sagst, was versprochen hat und dass dieser Mann etwas mit Martinas Verschwunden zu tun hat. Jetzt sind die Ermittlungen der Polizei jetzt erstmal gediehen an diesem Vormittag, aber weiter kommt die Polizei eben. Dann schnappt sich nun der älteste Bruder Martinas ein Fahrrad und fährt den Weimannsweg und dann diesen Feldweg lang. Also ich glaube, die Polizei ist da halt nicht gewesen in diesem Feldgelände. Und der Bruder, der ist 21, wohnt noch zu Hause und hat die Idee, dass die Martina vielleicht irgendwo hingelaufen und dann hingefallen ist und vielleicht verletzt irgendwo liegt, oder sie hat sich vielleicht verlaufen. Martinas Familie hat in der Zwischenzeit sämtliche Gärten der Nachbarn untersucht, ob die vielleicht in ein Gartenhaus gelaufen ist oder irgendwo spielt und sich verirrt hat. Die kommen also so zurück und nein, das ist nichts. Die liegt nirgendwo verletzt, nirgendwo bei Bekanntem. Im Mai sind natürlich die Pflanzen sehr hoch. Und auch dieser Feldweg, da steht das Getreide, da steht noch, falls das Heu noch nicht gemäht worden ist, noch relativ hohes Gras. Die Büsche, alles ist sehr üppig und voll bewachsen. Er folgt also diesem Weg, der Bruder, und der stößt ja dann dieser Weg in einem spitzen Winkel an die Autobahn und macht dann einen ganz scharfen Knick und führt zum Reitstall. Und genau da, wo dieser Weg diesen Knick macht und auf die A2 trifft, da geht die Böschung hoch zur Autobahn. Genau an dieser Stelle steht die einzige Gruppe mit Büschen und Bäumen, weit und breit. Es gibt sonst keinen einzigen Baum kilometerweit. Hier sind mehrere Büsche und Bäume. Und als der Bruder an diesen Büschen vorbeifährt, schaut er natürlich aufmerksam in die Büsche rein, und da sieht er dann plötzlich einen Fuß. Er steigt ab und geht dahin und ist bereits entsetzt, weil ihm so klar wird, dass der Fuß möglicherweise zu seiner Schwester gehört. Die Polizei war am Abend im Dunkeln in der Nähe herumgefahren und hat nichts gesehen. Und der Bruder hofft noch, dass da vielleicht jetzt gerade Kinder spielen. Aber als er herantritt, sieht er seine Schwester, Martina. Sie ist nackt, sie ist gefesselt, sie hat einen Strick um den Hals und sichtbare Würgespuren am Hals. Es sind nie alle Details der Fundumstände an die Öffentlichkeit gekommen. Also ich denke, dass die Kripo das Täterwissen damit.
Genau, das hätte mich jetzt interessiert, ob da ihre Kleidung gefunden worden ist in der Nähe. Aber wenn du sagst, das ist nicht
Die haben sich
bekannt.
da ganz bedeckt gehalten und kaum irgendetwas dazu gesagt. Das Einzige ist halt diese Fesselung, die sehr ungewöhnlich ist. Der Junge fährt jetzt nach Hause und ein Großaufgebot der Kripo rückt an. Eltern und Familie haben jetzt die Gewissheit und sind völlig außer sich. Da kommen wir wieder zurück zu der Fesselung. Die springt den Ermittlern als allererstes ins Auge. Das einmal ist das ein Seil und an dem Seil sind verschiedene Metallstücke befestigt, die sehr ungewöhnlich von Form und Aussehen sind und die man gar nicht so ohne weiteres identifizieren kann, wozu die mal gedient haben sollen. Das Seil wird untersucht. Es ist nicht in Deutschland hergestellt worden, sondern kommt aus Südosteuropa. Das ist insofern bemerkenswert, weil es ja 86 noch keine Wiedervereinigung gegeben hat. Und es müsste dann sozusagen als Produkt aus Südosteuropa auf den Markt gekommen sein, beziehungsweise stammt der Täter aus Südosteuropa oder hat Kontakte dahin gehabt. Es werden keine Reifenspuren gefunden. Auf der ganzen Fläche kein Auto. Es wäre auch aufgefallen, das Auto, das sich in diesem Gebiet auffällt, weil es eben verboten ist, da durchzufahren, wenn man kein Landwirt oder Jäger ist. Also das Auto wäre aufgefallen. Vor allem, wenn es vielleicht ein Kennzeichen gehabt hätte, das nicht aus dem Ort ist. Also das hat sich der Täter dann vielleicht irgendwelche Fingerabdrücke oder andere Spuren gibt. Hat die Polizei sich nie zu geäußert. Deshalb kann man nur mutmaßen, ob es da irgendetwas gibt. Einen Ermittlungserfolg gibt es erstmal lange nicht. Die Staatsanwaltschaft Kleve ermittelt jetzt. Allerdings gibt es Fußabdrücke. Die Polizei sehr sicher, dass der Täter gefunden ist und dass es eigentlich nur Martinas Bruder sein kann. Und dementsprechend wird er von der Polizei lange und anhaltend verhört, weil sie sagen, nur mit Täterwissen hätte er den Fundort der Leiche, ne?
Das ist total mies. Der
Ja.
hat sich doch selber erschrocken, als er sie gefunden hat.
Ganz genau.
Gut, es könnte vorgespielt sein, könnte, aber das kann man seiner ganzen Familie nicht vorspielen. Irgendjemand hätte was bemerkt von den anderen 10 Geschwistern dann noch, Mutter und Vater oder andere Verwandte.
Andere ist, ich kenne diese Ecke eben vom Reiten her und weiß, dass der nächste Reiter, der da vorbeigegangen, geritten wäre, oder der nächste, der da Spaziergänger mit Hund, wäre da drüber gestolpert, weil ein Hund oder ein Pferd nimmt das wahr. Wegen der Büsche nicht siehst, dein Pferd schnorchelt oder dein Hund bellt und wer da lang gegangen wäre, der hätte das gefunden. Also so versteckt liegt das nicht. Ne? Das ist halt nur unter Büschen am Weg, aber wenn du mit einem Tier gehst, dann
Oder wenn jemand aus der Gegend kommt, dann weißt du das.
ganz genau, ne? Der Weg hat außerdem eben zum Reitstall geführt. Das hat auch der Bruder, die Polizei, darauf hingewiesen. Es gibt in der Öffentlichkeit halt wieder keine Information, ob die Martina Pferde mochte und ob sie möglicherweise ihm auf dem Weg zum Reitstall gewesen ist oder ob Leute aus dem Reitstall damit zu tun haben könnten. Aber das wäre das nächste Ziel gewesen, weil der Feldweg war der direkte Weg dahin. Bis auf diese Baumgruppe konnte man weithin den Weg einsehen. Im Reitstall sind sehr viele, als sie davon hören, davon entsetzt, weil viele andere Mädchen diesen Feldweg eben lang reiten oder mit Pferden lang spazieren oder da lang fahren, um zum Stall zu kommen. Und es hätte also buchstäblich jede treffen können. Ne? Wenn da ein Täter in den Büschen lauert, hätte es jede erwischen können. Und natürlich ist auch die Vorstellung, dass da ein Triebtäter in den Büschen lauert und wartet, bis ein Mädchen da alleine entlang kommt, macht auch natürlich den Reitern, Eltern und allen anderen ziemliche Angst und Sorge. Ja, aber die Kripo glaubt nicht an unbekannten Mann, sondern ist überzeugt, dass der 21-jährige Bruder schuld ist und er der Täter ist. Weil, und da hat sie jetzt auch Gründe für, die Spuren ergeben, dass die Martina freiwillig mit ihrem Mörder mitgegangen ist. Da Martina als schüchtern bekannt ist, konnte das nur jemand sein, den sie gekannt hat und dem sie vertraut hat. Wenn sie einmal Vertrauen zu jemandem gefasst hat, dann war sie auch ein sehr vertrauensvolles Kind. Und das setzt aber wieder voraus, das sagen Familie und das sagt auch die Kripo, dass es dem Täter schon vorher gelungen sein muss, das Vertrauen aufzubauen.
Das heißt, die müssen sich gekannt haben.
Genau. Für die Polizei steht daher fest, aufgrund der großen Schüchternheit kann es nur der Bruder gewesen sein. Gleichzeitig geht sie dann auch doch noch der zweiten Spur nach. Und da gerät dann der unbekannte Mann ins Visier. Nach den Zeugenaussagen wird ein Phantombild erstellt. Der Mann hat dürres Haar, das er zu einem Seitenscheitel trägt, buschige Augenbrauen, einen Schnäuzer, der in den 80er Jahren Mode war. Gnum erinnert, ne? Das war so eine Fernsehserie und langer her der Fall halt. Aber vielleicht gibt es noch jemanden, der sich erinnert. Ja. Sein Alter wurde auf Ende 20 bis Mitte 30 geschätzt. Das Auto war dunkelgrün und entweder ein Opel oder ein Audi. Also so von meiner Erfahrung nach, dunkelgrüne Autos haben überwiegend Landwirte und Jäger. Und das wären halt auch die einzigen gewesen, die mit diesem Auto diesen Feldweg hätten benutzen dürfen.
Würde ja wieder zum Reiterhof passen.
Eben, ganz genau. Das Phantombild wird nun mit dem Bild der Martina überall ausgehängt. Alle Geschäfte in Moers, Krefeld, Kamplinfort, Neukirchen, Flüen hängen das Fahndungsplakat in ihr Schaufenster. Allerdings muss ich sagen, die meisten hängen nur die Martina da hinein. Die wenigsten hängen das Phantombild des Täters in die Läden. Trotzdem melden sich einige Leute. Es gibt aber trotz der Hinweise keine Spur, die zu einem Verdächtigen führt. Dann wurde der Fall im Dezember 86 bei Aktenzeichen XY gezeigt. Es gab sehr, sehr viele Anrufer und die meisten gaben eben Hinweise zu dem Seil aus Osteuropa ab. Die merkwürdigen Metallteile an der Fesselung gehören übrigens nicht zu einem Pferdezaumzeug. Ne, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick so aussieht, als wären es die Teile eines Hackamoors, das ist so eine gebisslose Zäumung, die sehen so ähnlich aus. Also für die, die jetzt die Fotos nicht haben, wer vielleicht weiß, was ein Hackamoor ist, also es ist so ein gebogener Hebel im Prinzip, mit dem man das dann sozusagen gebisslos Druck auf die Nase ausüben kann. Es erinnert von der Form so ein bisschen daran, aber so ein Originalteil ist es auch nicht. Möglicherweise, man vermutet, dass die Metallteile zum Spannen von Seilen benutzt wurden. Aber nicht hier im Westen. Also das könnte sein, dass es vielleicht was ganz Spezielles aus Osteuropa ist. Und es kommt auch hier zu keinem Ermittlungserfolg. Bei Aktenzeichen wird jetzt noch betont, dass der Mann ein Zeuge sein könnte. Er wird nicht als Täter angegeben und er wird dringend gebeten, sich zu melden. Es meldet sich niemand. Andere Anrufer, die meinen, diesen Mann zu kennen, bringen die Polizei nicht weiter, weil keiner von denen mit dem Fall in Verbindung zu bringen ist. Der Fall wurde dann, weil da sich nichts zu passiert ist, die ganzen Jahre ist der Fall 2020 erneut bei Aktenzeichen gezeigt worden. Also zwischendurch gab es halt diese Belohnung von 25.000 Euro. Also ich meine, es sind aber auch noch einige weitere Morde passiert. Einige sind heute noch nicht aufgeklärt. Es war dann nur 6 Monate später, war die Ermordung von Nicole Höfelmann. Dann kam noch die Bärbel Werner ein Jahr später. Es kamen noch weitere Fälle in Velbert. Und möglicherweise hängen alle diese Fälle zusammen. Weil den meisten ist gemein, dass die Opfer entlang der Autobahn Duisburg-Venlo abgelegt worden sind. Und rein theoretisch wäre es auch denkbar gewesen, dass jemand sein Auto oben auf dem Standstreifen parkt und die Leiche dann vielleicht im Kofferraum hat und einfach von oben runtergekippt hat. Es ist nämlich keineswegs sicher, dass der Fundort auch der Tatort ist. Es hat die Polizei sich dazu nicht geäußert. Ich kannte jemanden, der so aussah wie der Mann auf dem Phantombild. Ich habe also aus 2020 erstmals das Bild gesehen und kannte tatsächlich jemanden, der so aussah in Neukirchen-Flüen arbeitete, eigentlich genau genommen in Nieb, einen dunkelgrünen Wagen mit Hängerkupplung fuhr und im Reitverein Neukirchen-Flüen ritt. Und er sah dem Mann auf dem Bild ähnlich. Ich habe dann auch angerufen und die Polizei sagte aber, dass das nicht der betreffende Mann sein kann. Ja, auch beim neuen Aktenzeichen haben sich die meisten Anrufer zu den Seilen geäußert und immer wieder eben, dass die zum Spannen verwendet worden sind. Wurde der Mann auf dem Phantombild nur als Zeuge gehandelt? Jetzt geht man davon aus, dass er wahrscheinlich der Täter ist. Man hat überlegt, ob der Erntearbeiter in Deutschland war. Es hat nun sehr viele Spuren gegeben und Hinweise gegeben, aber diesen Mann kennt keiner und aus Martinas Umfeld kommt er nicht. Also, dann ist die Frage, hast du eine Idee, wo könnte dieser Täter hinkommen, woher kommen?
Also wenn er wirklich aus dem Ausland kommt, ist es natürlich ein leichtes gewesen, 1986 wieder zu verschwinden. Ich auch wenn es Grenzposten und so gibt, aber es gibt ja andere Wege, Flugzeug, Schiff, durch Verwandte, Bekannte, Zug. Das war damals einfach sehr viel leichter. Heute gibt es vielleicht Überwachungskameras, auch bei Landwirten. Da wäre das viel leichter gewesen, jemanden zu entdecken. Zu der Zeit war es einfach. Jetzt habe ich auch noch mal nachgedacht. So, das Verfahren von DNA-Analyse war damals noch nicht so.
Nee, gar nicht.
Frag mich halt, ob die halt im Nachhinein mal was untersucht haben an Material, aber sonst hättest du das natürlich vorgetragen.
Es ist einfach nicht in der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Möglicherweise haben die das sehr wohl sichergestellt, aber es ist auch merkwürdig, dass die sich so zurückhalten mit irgendetwas Details. Also ich finde, dass die sehr wenig, die Polizei sagen, Informationen gibt. Findest du nicht auch? Ich finde das auffallend wenig.
Vielleicht war es auch dann eine Polizei damals, die halt wirklich so auf dem Land war, sich nicht sehr gut auskannte, Fehler passiert sind bei der Spurensicherung, man das so ein bisschen lapidar behandelt hat. Das kennt man aus vielen Fällen, wo
Ja.
das ein bisschen abgetan wurde oder dann gesagt wurde, ach, wir finden den Täter auf jeden Fall. Das ist ja eindeutig, hier ist ja ein kleines Gebiet, da kennt jeder jeden und das eine oder andere, dass dann Spuren verwischt wurden, vielleicht auch Ersthelfer, ach was heißt
Ja.
Ersthelfer, Erstsucher, Spuren zerstört haben, Nachbarn, die ja dann mit rumgegangen sind, wo dann einiges an Spuren zerstört worden ist. Vielleicht hat es ja dann auch über Nacht geregnet, weiß ich nicht, wie das Wetter 1986
Nee,
da
war gut, war
wäre.
gutes Wetter. Wetter immer, es gibt ja auch Tau und
Ja.
solche Sachen. Es könnte gut sein, wahrscheinlich ist das auch so. Also man weiß eigentlich nicht genau, wie die denn von einer Spielstraße verschwinden kann. Oder warum die überhaupt von dem Haus wegläuft. Eigentlich sein, dass er sie vielleicht ins Auto gezerrt hat, und zwar in der Nähe des Wohnhauses. Sie dann gefesselt hat, dann missbrauchte und dann von der Autobahn aus, ja, wie ein Stück Müll entsorgt hat, indem er sie einfach in die Büsche schmiss. Bemerkenswert ist das auch ein anderer Fall mit einem 11-jährigen Mädchen, der sich nur wenige Monate danach ereignete, dass die auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn abgelegt worden ist. Den Fall haben wir gemacht, ja. Nicole Höfelmann nämlich ist genau auf der anderen Seite abgelegt worden. Natürlich könnte auch ein ganz anderer in Betracht gekommen sein, ein Fußgänger, der in den Büschen lauert, bis er ein geeignetes Opfer mit oder ohne Pferd gefunden hat. Ich weiß, dass es entlang dieser Autobahn immer wieder Übergriffe gegeben hat, auch nur wenige Kilometer von Martinas Fundort entfernt. Ich weiß nicht, ob die alle angezeigt worden sind oder ob man die jemals damit in Verbindung gebracht hat. Ich selber bin in so einem Angriff nur knapp entronnen, weil ich da auf dem Pferd saß, das den Angreifer getreten hat. Ein anderen Fall aus derselben Zeit war auch in Mörs-Asberg, da allerdings ja auch an der Autobahn in der Ecke eine Frau angegriffen worden ist und sie war Fahrradfahrerin und fuhr da einfach die Brücke hoch und wurde dann angegriffen. Eine ganz junge Frau und ich habe nur sie schreien gehört. Wie sind die Asperger aber mit Knüppeln bewaffnet dahin gestürzt und haben immerhin den Täter abhalten können, der dann geflüchtet ist. In diesem Fall war der Täter mit dem Fahrrad. Und an sich ist das natürlich eine Möglichkeit. Man fährt das auf der Autobahn und stellt sich da auf den Standstreif, kann da im schnell runterklettern, wenn man da unten irgendwie jemanden entlanglaufen sieht. Ja, immer riskant, wenn man sich alleine in einem ländlichen Gebiet sozusagen beim Reiten, Spazierengehen oder sonst wie aufhält.
Ja, aber wenn du es so nimmst, dann dürfte ja nie ein Kind zum Spielen rausgehen. Niemals.
Also mittlerweile ist übrigens die Kripo Duisburg zuständig, und zwar der Herr Eich. Trotz neuem Fahndungsaufruf und auch den Cold Case nochmal aufzumischen, hat es keinen einzigen neuen Hinweis gegeben. Immer noch gilt die Belohnung von 25.000 Euro für Hinweise in diesem 40 Jahre alten Cold Case. Und wer noch welche machen kann, der sollte sich unter 0203 2800 an die Zentrale der Kripo Duisburg wenden.
Wir packen euch die Nummer auch nochmal in die Shownotes. Da wären wir dann auch, glaube ich, langsam am Ende unseres Falls.
Ja, da wären wir am Ende. Ich muss sagen, der hat mich echt am meisten so schockiert, weil ich die Wege eben kenne und
Dann würde ich sagen, wer was weiß, der soll uns schreiben und dann sich oder am besten bei der Polizei melden und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
jawohl, bis zum nächsten Mal. Ihr macht es gut und habt eine gute Woche. Und
Ja,
gruselt
bis
mich nicht.
dann, ihr Lieben.
Und tschüss.
Tschüss.